Das ist, denke ich, wirklich neu. Also diese Provokationen, diese Beleidigungen, diese Lügen, auch rassistische, sexistische Äußerungen, wo man früher also total empört war, die kann man machen, ohne dass was passiert.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Redaktion von Welt der Frauen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der Sprache. Das ist ja etwas, das wir alle nutzen in verschiedenen Formen, verbal, nonverbal, mit Gesten oder Blicken. Und vermutlich denken die wenigsten von uns dauernd darüber nach. Ein bisschen anders ist das bei den beiden Frauen, die ich heute hier im Podcast begrüßen darf. Ich freue mich ganz besonders, dass Ruth Wodak heute hier zu Gast ist. Sie ist Linguistin, Sprachforscherin, die bekannteste Österreichs, und mit ihrer Forschung zu Sprachsoziologie und Diskurs ist sie weit über unser Land hinaus hoch anerkannt. Sie ist vielfach ausgezeichnet, hat unter anderem den höchst dotierten Wissenschaftspreis des Landes bekommen, den Wittgenstein-Preis. Ich könnte jetzt eine ganze Weile so weitermachen, aber ganz abgesehen davon, von ihren Errungenschaften als Forscherin, ist sie eine tolle und inspirierende Frau. Herzlich willkommen, Ruth.
Danke für die Einladung.
Außerdem ist meine Kollegin Saskia Blatterges hier bei mir, die man seit vielen Jahren als Autorin bei Welt der Frauen kennt. Sie ist also, wenn man so will, auf der Anwenderinnenseite der Sprache. Die Sprache ist ihr Arbeitsgerät. Und sie hat außerdem für unsere April-Mai-Ausgabe 2026 ein ausführliches Interview mit Ruth geführt. Schön, dass du da bist, Saskia.
Hallo, Ursel.
Dann hätte ich gesagt, wir starten rein. Und ich habe gesagt, ihr seid hier zu Gast, aber wir sind eigentlich bei Ruth zu Gast in ihrer Wohnung, einer alten Ankerbrotfabrik in Wien, und wir genießen das sehr, hier die Umgebung. Viele Bücher, das ist einfach toll, hier zu sein. Ich würde ganz gerne, Saskia, dich zu Beginn fragen, warum ist das Thema Sprache denn wichtig für ein Frauenmagazin? Wieso haben wir das eigentlich uns hergenommen, das Thema?
Ja, mit der Sprache ist ja in den letzten Jahrzehnten was Komisches passiert. Wir kommunizieren eigentlich so viel wie nie zuvor. Gleichzeitig haben wir so ein bisschen unsere Sprache auch verloren. Wir reden weniger miteinander und wir hören uns einander auch oft nicht mehr ganz so genau zu. Außerdem ist für uns interessant, sich mal anzuschauen, wie wird eigentlich mit uns gesprochen. Ja, die politische Kommunikation hat sich stark verändert. Dazu wird Ruth sicher gleich ganz viel erzählen. Wir erleben eine Verrohung der Sprache, von seitens des Rechtsextremismus vor allem, in den sozialen Medien, aber auch ganz im echten Leben. Und für uns Frauen ist immer wieder auch ein Thema, wie wird eigentlich über uns gesprochen, zum Beispiel in den Medien zum Thema Abtreibung, wo es immer um Moral oder Religion geht, statt um körperliche Selbstbestimmung und gute Gesundheitsversorgung für Frauen. Oder wenn es zum Beispiel um Femizide geht, da lesen wir dann von einem Beziehungsdrama, einer Familientragödie.
Diese Verharmlosung, ne?
Genau. Dabei geht es um strukturelle Gewalt, also um eine Gewalt, die durch unsere gesellschaftlichen Regeln und Systeme entsteht. Gegen die kann man nämlich auch was machen. All diese Aspekte haben schon gereicht, wie gesagt haben, wir schauen uns die Sprache mal genauer an.
Ja. Ruth, was hat dich eigentlich zur Sprachwissenschaft gebracht? Welche Faszination übt die Sprache oder deren Anwendung eigentlich auf dich aus?
Ja, das ist eine lange Geschichte und auch keine einfache oder eindeutige Antwort. Einerseits bin ich als Kind in verschiedenen Ländern aufgewachsen und habe erfahren als Einzelkind, wie wichtig es ist, zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. Also daher war mir sehr wichtig, andere Sprachen zu lernen, einfach um mit anderen Kindern einmal spielen zu können oder in der Schule dort.
Wo hast du überall gelebt?
Ich bin in Belgrad aufgewachsen und habe von meiner langjährigen Freundin, ich bin noch immer mit ihr befreundet, das sind jetzt 72 Jahre, klingt schrecklich alt, ja, habe ich von ihr Serbisch gelernt, also damals hieß das Serbokroatisch, jetzt ist das Serbisch, und sie von mir Deutsch. Und gleichzeitig war ich in der internationalen Schule, also dort in der Volksschule, und dort wurde Englisch gesprochen. Also habe ich letztlich, bin ich dreisprachig aufgewachsen, was ich als großen Vorteil erlebe und immer erlebt habe. Also Mehrsprachigkeit ist ein unglaubliches Geschenk, weil man sich so viel mit vielen Leuten unterhalten kann. Und Ich war dann auch zweimal ein halbes Jahr in, damals hieß das Sowjetunion, heute Russische Föderation, weil mein Vater dort österreichischer Botschafter war. Und ich war in einer russischen Schule zweimal ein halbes Jahr und habe dadurch mit großen Schwierigkeiten auch Russisch gelernt. Also ich bin da einfach auch ins kalte Wasser praktisch gesprungen oder gesprungen worden. Und das hat mich dann nachher dazu geführt, Slawistik zu studieren. Also ich wollte einfach mehr über diese Sprachen wissen, auch über die Literatur, die ja unglaublich schön ist. Und ich habe mich auch historisch sehr interessiert, habe also osteuropäische Geschichte auch studiert. Aber beides wurde eigentlich, wie soll ich das sagen, ziemlich langweilig unterrichtet. Und damals gab es also noch relativ wenig Literaturtheorie. Damals ist plötzlich also aus den USA der Name Chomsky bekannt geworden.
Noam Chomsky,
der also zwei sehr berühmte Bücher geschrieben hat in den 60er und 70er Jahren und eine ganz neue Grammatiktheorie entworfen hat. Es war total faszinierend. Und gleichzeitig ist in England Basil Bernstein aufgetaucht, ein Pädagoge, der geforscht hat über Klassen- oder Schichtunterschiede im Sprachverhalten von Kindern in der Schule und nachgewiesen hat, dass die Intelligenztests, die eben auf Sprachvermögen beruhen, nicht wirklich adäquat sind, weil sie das Sprachverhalten von Kindern aus bildungsfernen Schichten nicht wirklich erfasst haben. Also auch die Intelligenz, wie immer man das definiert. Also beides hat mich sehr, wirklich sehr interessiert und ich bin dann gewechselt, als 1971 ein Professor nach Wien berufen wurde für Sprachwissenschaft. Das gab es vorher nicht. Okay. Vorher gab es nur Indogermanistik und das hatte irgendwie für mich den Ruf von so alten Wissenschaften und alten Herren. Ja, war's
vermutlich
auch.
Zurecht. Ja.
Und das war schon sehr spannend, weil das war total neu damals. Also das gab es eben in Österreich bislang nicht. Ich habe dann auch dort dissertiert und dann hat mich wirklich interessiert, nicht mehr so sehr die Grammatik, sondern das Sprachverhalten, also Sprache im Kontext. Und das ist die damals entstandene auch Sprachsoziologie. Ich war, glaube ich, die erste in Österreich, die das gemacht hat. Und das war wirklich interessant damals, weil es gab es eben noch nicht. Es gab nur einen Professor in Graz, der das Ladinische untersucht hat, also in Teilen Südtirols und Italiens. Und der das also auch soziolinguistisch gemacht hat und den bin ich besuchen gefahren und der hat mir damals erklärt, also dass ich, wenn ich Feldforschung mache, sehr viel Schnaps trinken können muss. Und zweitens hat er mir erklärt, dass man Frauen anschaut und Männern zuhört.
Okay, abgesehen von diesen kruden Anweisungen, die du bekommen hast, wie erforscht man denn eigentlich Sprache? Also was macht ein, wie arbeitest du? Was ist denn, was sind deine Werkzeuge?
Also ich habe schon erwähnt, Feldforschung. Ganz wichtig ist, sich anzuschauen, wie tatsächlich gesprochen wird in ganz unterschiedlichen Situationen. Also wir gehen mit Aufnahmegeräten, früher waren die sehr groß, jetzt sind die sehr klein, in bestimmte Kontexte und machen Aufnahmen, wenn das erlaubt ist. Und schauen uns, wie eben in bestimmten Situationen kommuniziert wird. Also zum Beispiel, ich habe über Sprachverhalten bei Gericht dissertiert und ich habe dort mit Erlaubnis Gerichtsverfahren aufnehmen können und analysiert, ob es da Unterschiede zwischen immer beim selben Richter und bei ähnlichen Verfahren, ob es da Unterschiede gibt, wie Männer und Frauen dort sprechen, wie Leute aus unterschiedlichen sozialen Milieus dort sprechen, was es alles war. oder man schaut sich an, wie zum Beispiel in einem Gasthaus gesprochen wird. Mhm. Oder ich hatte eine Dissertantin, die hat sich angeschaut, wie in der Apotheke gesprochen wird. Oder also man nimmt das einmal auf, ja, dann verschriftet man das. Wenn man das mit Video aufnimmt, was wir auch manchmal tun, wenn das erlaubt ist, dann muss man natürlich auch diese Bilder irgendwie sich dazu anschauen. Und wenn man diese Verschriftungen hat, dann schaut man sich eben genaue sprachliche, linguistische Elemente an, ob da bestimmte Muster herausstechen. Was meistens der Fall ist, das kann sowohl semantisch, syntaktisch, aber auch das kann in der Argumentation der Fall sein. Und das vergleichen wir dann. Das kann auch natürlich komparativ in international der Fall sein. Und um jetzt also auf die Forschung zu kommen, die ich auch jetzt mache, schaue mir zum Beispiel Interviews an mit Politikern und dann vergleiche ich, ob das in Deutschland und Österreich oder England unterschiedlich ist. Oder wir haben uns angeschaut, wie die Pressekonferenzen während der Covid-Krise abgehalten wurden und inszeniert wurden. Und dann schaut man sich also diese Gegebenheiten, diese Phänomene genau an und uns interessieren dann die bestimmten Muster, die da sich herausdestillieren lassen und was für eine Wirkung die haben. Ja? Und dann kann man natürlich versuchen zu erklären, beispielsweise, warum etwas besser ankommt beim Publikum oder nicht, wie Politiker Fragen beantworten oder eben auch nicht beantworten, was das bedeutet. Man spricht zum Beispiel viel von Vertrauensverlust. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass so wenig eingegangen wird auf was Leute interessiert und man das Gefühl hat, die sprechen eh nur irgendwas, was sie vorher auswendig gelernt haben. Also es gibt dann viele Fragen, die sich stellen und so funktioniert dieser Prozess. Also es ist ein langer Prozess, es ist arbeitsintensiv, weil diese Verschriftungen und vor allem beim Video dauert das wirklich lang, weil uns interessieren auch Pausen, es interessieren uns Betonungen, Intonationen. Also es ist nicht nur, was verbal gesagt wird.
Kommt euch da jetzt KI zugute? Nutzt ihr solche
Tools? Ja, also in manchen Dingen schon, weil KI sehr schnell verschriften kann, also zumindest einmal ein grob Transkript machen kann, aber nicht die Feinverschriftung. Ja. Die müssen wir manuell machen und natürlich mit den Bildern gar nicht.
Ja, aber unterstützend.
Unterstützend schon. KI kann auch übersetzen. Also das ist ein Tool, das auch hilft, wenn sich von Deutsch ins Englische oder irgendwie vom Spanisch ins Deutsche. Aber auch so wieder, dass letztlich man das alles überarbeiten muss. Ja. Also man kann nicht diese Texte einfach nehmen.
Ja. Das erleben wir ja auch in unserer Arbeit. Apropos, Saskia, du bist ja sozusagen weniger an der Spracherforschung. Du bist eine Anwenderin. Du hast eine ganze Reihe Bücher veröffentlicht und schreibst ja auch laufend unzählige journalistische Beiträge. Sprache ist also irgendwie dein Arbeitsgerät. Welche Bedeutung hat das für dich? Denkst du darüber nach?
Für mich hat Sprache eine ganz große Bedeutung, theoretisch, praktisch. Erstens liebe ich Literatur, also ich lese ganz viele Bücher. Meistens lese ich mehrere gleichzeitig und kenne mich dann gar nicht mehr aus, wo ich eigentlich bin. und genau wie...
Ja, auch so. Ja.
Auch. Genau, und genau wie Ruth Wodak habe ich auch als Kind erlebt, wie das ist, wenn man nur Bahnhof versteht. Also ich bin mit einer deutschen Mutter und einem griechischen Vater aufgewachsen. Und wenn ich bei meiner griechischen Familie war, habe ich halt nichts verstanden. Ja. Und da versteht man schon sehr schnell, wie wichtig Sprache eigentlich ist, dass das nichts Selbstverständliches ist. Ja. Und wenn ich nichts verstehe, bin ich komplett ausgeschlossen. Vielleicht hält man mich sogar für dumm. Ja, die versteht gar nichts. Und wenn wir die gleiche Sprache sprechen und vielleicht sogar noch den gleichen Humor haben, verstehen wir uns sofort. Also Sprache ist Verbindung. Ja, vielleicht habe ich auch deshalb dann mehrere Sprachen gelernt und auch zeitweise Sprachwissenschaft studiert und eben den Journalismus gewählt. Und ja, jetzt lerne ich seit über 20 Jahren Österreichisch und ich lerne immer noch dazu und ich liebe die Sprache auch sehr. Und ja.
Ja, man merkt das ja schon allein. Also ich bin in Süddeutschland aufgewachsen und das Schwäbische ist ein ganz harter Dialekt. Und das allein hat mich total zur Außenseiterin gemacht, als ich nach Österreich gekommen bin mit 10 Jahren. Ich habe mich aber innerhalb von 3 Monaten angepasst. Einfach so, wie du sagst, man will dazugehören. Und Sprache ist da ein ganz klares Element, das uns verbindet. Man hört ja allerdings immer wieder und liest auch, dass Sprache sozusagen verroht. Du hast das eingangs auch schon erwähnt, Saskia, dass der feine Umgang sozusagen ein bisschen verloren geht, dass in Familien weniger gesprochen wird, Diskurse nicht mehr konstruktiv geführt werden. Also es gibt jetzt sehr viel, über was man sich beschweren kann, welche Entwicklung das Ganze nimmt. Was ist dein Eindruck, wie steht es um unsere Sprache?
Also ich glaube, da gibt es ja viele verschiedene Aspekte. Also erstens würde ich sagen, das ist nicht nur ein Phänomen von heute. Wenn man über Verrohung spricht, also in totalitären Regimen hat es das auch früher gegeben. Propaganda als Instrument ist auch nicht neu. Schweigen hat es auch früher gegeben. Also es ist nicht so, dass jetzt plötzlich alles anders geworden ist. Und auch dieses Ausgrenzen über Sprache ist auch nicht neu. Also natürlich hat es Migration auch immer schon gegeben, wie wir wissen. Natürlich, wenn Fremde kommen, dann ist das Erste, dass sie versuchen einmal, sich sprachlich zu bewegen und irgendwie Fuß zu fassen. Und es ist aber auch so, dass in der eigenen Sprache es ja ganz große Unterschiede gibt. Mhm. Du hast ja schon den Dialekt angesprochen. Ich glaube, das ist wichtig, oder das Österreichische angesprochen. Das ist wichtig, dass man auch versteht, dass in, sagen wir jetzt im Deutschen oder Englischen oder so, es ganz starke Unterschiede sozial gibt, aber auch altersmäßig und dann auch dialektal, wo Menschen zugeordnet werden. Also ich habe ja 12 Jahre in England unterrichtet, selber sehr stark erfahren, jetzt nicht an mir selbst, weil sozusagen Professorinnen werden nicht so beurteilt, aber dass Leute sofort jemanden zugeordnet haben. Also der kommt aus der Unterschicht, das ist nicht das gehobene Englisch, das ist nicht das sozusagen Standard Englisch, der hat in Oxford studiert. Also das ist unglaublich, wie über die gesprochene Sprache Menschen da in bestimmte Milieus sofort zugeordnet werden. Und hier ist es auch so, dass in den Schulen früher, und ich habe das selber im Gymnasium erlebt am Anfang, hatten wir eine Mitschülerin, die kam vom Land. Also die wurde irgendwie ausgegrenzt. Die hat nicht also so das schöne Deutsch gesprochen, das wir alle sprechen sollten. Also es ist wichtig zu wissen, dass es auch da ganz starke, wir nennen das Soziolekte, gibt, die einen charakterisieren, aber auch zur Identität stark dazugehören. Und was das österreichische Deutsch betrifft, da gibt es ja virulente Diskussionen, ja. Mhm. Ob das eine eigene Sprache ist, ob das Deutsch also eine plurizentrische Sprache ist, also mit dem Schweizerdeutsch und eben sozusagen Bundesdeutsch und dem österreichischen Deutsch. Da gibt es überall auch Wörterbücher, die einander abgrenzen. Und das sind nationale Identitätsfragen. Also die sind unglaublich emotional, werden ausgetragen über, ob das jetzt Paradeiser oder Tomaten heißen soll oder Konfitüre und Marmelade. Da gab es also eine große Kampagne der Kronenzeitung vor vielen Jahren dazu. Und auch jetzt also gibt es da wirklich große Debatten. Mhm. Also ich finde das interessant, dass da immer mit Sprache so viel verbunden wird und dass wirklich eine Frage der Identitätszugehörigkeit ist.
Ja, man erkennt das ja auch an den Slowenen in Kärnten und im Burgenland die Kroaten. Also da gibt's ja auch das grenzt ja diese Personen leider auch ab und die kämpfen ja sehr um die Anerkennung ihrer Sprache. Ja. Also ich finde, da allein kann man schon ablesen, wie wichtig das ist. Ja,
ja, und zur Verrohung, also eben, da ist immer die Frage, also eben Sprache wandelt sich immer. Ja, also teilweise ist es ein Sprachwandel, den wir erleben, wo sehr viel englische Begriffe in unsere Sprache hineingekommen sind aufgrund technischer Innovation und auch vieler andere Entwicklungen, Erfindungen und so weiter. Also da verwenden wir dann plötzlich englische Begriffe. Dann kommt auch, du hast angesprochen, dass wir über die Covid-Krise auch geforscht haben. Da sind unglaublich viele Begriffe neu in unseren Sprachschatz gekommen, wie auch wissenschaftliche Begriffe plötzlich am Eingang gefunden. Mhm. Also Herdenimmunität. Also wie ich zum ersten Mal diesen Begriff gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist es? Was heißt das jetzt? Sind wir jetzt Tiere geworden? Oder dabei ist das eben ein wissenschaftlicher Begriff. Also da ändert sich ständig etwas. Ja? Und das sollten wir auch akzeptieren. Ja? Das ist nicht besser oder schlechter, sondern das ist halt so, weil Sprache ändert sich eben. Mhm. Das finde ich auch immer interessant, auch die Jugendsprache. Ja? Mhm. Da kommt ja auch viel hinein. Ja, und das andere mit der Verrohung heißt aber, und ich finde das wichtig, dass bestimmte Konventionen gebrochen werden, an die wir alle gewöhnt sind und in die wir sozialisiert sind. Und da meine ich jetzt zum Beispiel Höflichkeit, dass man Leute nicht beleidigt oder dass man einfach nicht öffentlich flucht oder nicht irgendwelche Begriffe verwendet, die also man eben in der Öffentlichkeit früher nicht verwendet hat.
Man hat allerdings den Eindruck, dass es auch weltweit führende Politiker gibt, die da die Messlatte ziemlich weit nach unten gesetzt haben bezüglich dessen, was sozusagen sagbar ist. Ja. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, der stimmt sicher. Also das ist eine Strategie der Provokation. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist ziemlich intentional. Ich glaube überhaupt, dass in der Politik meistens alles geplant und intentional passiert und vorher mit Spin-Doktoren, Doktorinnen ausgehandelt wird. Nämlich solche Provokationen dienen dazu, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also wenn Donald Trump zum Beispiel Frauen im Kongress beleidigt, wie er das also auch getan hat, dann macht das eben Schlagzeilen und alle Leute müssen das kommentieren. Und damit hat man eben die Agenda neu bestimmt. Mhm. Und diese Strategie der Skandalisierung und Provokation beobachten wir seit Jahren. Also es ist, Jörg Haider hat das auch gemacht. Dann hat man das damals irgendwie als Saga betitelt. Und natürlich diese Saga damals haben zumindest dazu geführt, dass er ab und zu zurücktreten musste. Er ist ja immer auch wieder aufgetaucht. Jetzt, und das ist, denke ich, wirklich neu, haben diese Saga, die wir auch erleben, also diese Provokationen, diese Beleidigungen, diese Lügen, die kann man machen, ohne dass was passiert. Mhm. Mhm. Also es kommen keine Sanktionen, es muss niemand zurücktreten. Man bezeichnet das dann so euphemistisch als Einzelfälle. Und dann gibt es halt sehr viele Einzelfälle. Oder bei Trump ist das eben, das ist die Art und Weise, wie er kommuniziert. Und man gewöhnt sich irgendwie dran, ja. Und in der, glaube die Washington Post oder die New York Times hat irgendwie unlängst festgestellt, dass er bis zu 30 Lügen am Tag sagt, ja. Und das macht nichts. Mhm. Ja? Also man regt sich auf, aber irgendwann kann man sich auch nicht mehr aufregen. Und gewöhnt sich daran. Und das ist das, was ich in meinem Buch eben auch als Normalisierung bezeichne, dass sozusagen diese Grenzen des Sagbaren sich verschieben und dass das, was wir wirklich tabuisiert hatten, dazu kommen auch natürlich rassistische, sexistische Äußerungen, wo man früher also total empört war, dass das irgendwie in den Alltag hineinfließt und man dann irgendwie sich gewöhnt oder sagt, ja, der ist halt so oder schon wieder macht er das, okay. Und damit aber ändert sich der gesamte Diskurs in der Öffentlichkeit, ja, weil wenn solche Grenzen sich verschieben und solche Tabus gebrochen werden und dann nicht klare Grenzen mehr gezogen werden, dann heißt das, es ist akzeptabel geworden.
Und ein Zurück gibt es natürlich dann selten. Saskia, bemerkst du da auch eine Entwicklung, also zum Beispiel bei Pressekonferenzen, Interviews, Podiumsdiskussionen, dass sich da was verändert hat?
Ja, absolut. Also ich beobachte das im politischen, in der politischen Debatte, in der Medienlandschaft, aber auch ganz privat, ja, bei Gesprächen mit Freundinnen, Freunden. Das Freund-Feind-Denken hat total zugenommen, ja. Und daran sind natürlich auch wir Medien schuld, mit dieser ständigen Frage, sind sie jetzt dafür oder dagegen? In den sozialen Medien ist das natürlich auch ganz stark, dass man dauernd das Gefühl hat, sich zu irgendeinem Lager bekennen zu müssen. Und auch diese Algorithmenlogik, die halt belohnt, was provoziert und was auch Hass schürt, ja. Also meiner Meinung nach sollten wir da dringend wieder uns weg davon bewegen und vor allem wieder großzügiger miteinander sein, uns besser zuhören. Wir brauchen unbedingt wieder das Abwägen und diese Zwischentöne. Eine echte Demokratie ist ja divers, aber auch ein einzelner Mensch ist divers, also in seinem Innersten. Wir haben ganz unterschiedliche Meinungen, die manchmal auch gar nicht entlang Parteilinien zusammenpassen müssen. Und vor allem ändern wir auch unsere Meinung. Und ich finde, wenn wir echte Dialoge führen und uns ausreden lassen, dann können wir auch besser nachdenken und ausgewogener nachdenken. Und ich finde, das fehlt wirklich zurzeit.
Ja, also so einen Peak hat man da ja beobachtet in der Corona-Zeit. Und Ruth, du hast ein Buch geschrieben, das ja sich auch darauf bezieht. Es heißt Babyelefant und Hausverstand, wie Krisen produziert werden. Ist es tatsächlich so, hat Sprache die Kraft, eine Krise zu produzieren?
Also ich habe dieses Buch mit Markus Rendorf zusammengeschrieben, der früher ein Schüler war und jetzt ein Kollege und Freund ist. Mhm. Und was wir beobachtet haben, ist, dass Krisen erst dann wirklich wahrgenommen werden, wenn sie versprachlicht werden. Mhm. Und dann ist die Frage, wie sie versprachlicht werden, nicht? Also ob man das jetzt als große Krise bezeichnet oder als ein Phänomen, das man bewältigen kann oder als eine Intervention in die Gesellschaft. Also man kann das, was man erlebt, nur versprachlichen und dann wird es wahrgenommen. Mhm. Also insofern spielt hier der öffentliche Diskurs und Saskia hat die Medien ja schon genannt, eine unglaubliche Rolle. Also wenn die Medien zum Beispiel das dann skandalisieren und von also schrecklichen Dingen berichten und wir erinnern uns, also jeden Tag wurden die Todesfälle und Zahlen vorgeführt, wie viele es gibt, dann sind wir alle vor dem Fernsehen gesessen, haben das angeschaut und das hat natürlich eine unglaubliche Wirkung auf das Bewusstsein, auf die Verunsicherung, auf die Angst. Und da kann man sich dann überlegen, wie wird eben über so eine Krise gesprochen, damit sie also in der Allgemeinheit irgendwie wahrgenommen wird und wie soll sie wahrgenommen werden. Wir haben uns also auch speziell mit den Pressekonferenzen auseinandergesetzt, weil die ein großes Gewicht hatten, vor allem in der ersten Phase von Covid, also von der Pandemie, wo also unzählige Pressekonferenzen stattgefunden haben. Interessanterweise konnte ich weder beim ORF noch bei der APA erfahren, wie viele es waren. Mhm. Also wir wollten einfach die Zahl wissen. Es wurde nicht gewusst, ja? Interessanterweise. Und wir haben uns angeschaut, wie wurde das inszeniert? Weil die Inszenierung, also wenn eben politische Kommunikation passiert, kommt ja auch das Nonverbale und die Inszenierung dazu, also wie diese Pressekonferenz eben gestaltet wurden, wie viele Leute sind da aufgetreten, sind die zusammengestanden, hat zum Beispiel der Bundeskanzler damals, der ehemalige Bundeskanzler Kurz, ein eigenes Podium gehabt, wer hat wie viel gesprochen, was wurde gesagt und von wem, wie lang hat das gedauert, waren Fragen erlaubt oder nicht erlaubt, wo hat das im Foyer dort stattgefunden oder irgendwo anders und so weiter. Und wir haben das dann auch international verglichen, was wirklich sehr interessant war, weil in anderen Ländern wurde das ganz anders inszeniert. Mhm. Also zum Beispiel Angela Merkel trat meistens, und die hat sehr selten Pressekonferenzen gegeben, trat meist mit einem Wissenschaftler auf und mit dem Gesundheitsminister. In Italien Conte war damals Ministerpräsident, der trat allein auf und saß hinter einem großen leeren Schreibtisch und hat also sozusagen das Volk angesprochen. Ebenso Sanchez aus Spanien. In Schweden war das über Radio. Da gab es nicht so diese Pressekonferenzen. Spannend. Also diese Inszenierung war ganz unterschiedlich und hat natürlich auch in den unterschiedlichen Ländern eine unterschiedliche Wirkung gehabt. Dann wurden auch verschiedene Symbole genommen. Also es ist nicht zufällig, dass wir in den Titel Babyelefant genommen haben, weil das war das Symbol für die physische Distanz, die wir einhalten sollten zu anderen Menschen. Und das war ganz wichtig, sodass also zu Pressekonferenzen also ein papierener Babyelefant mitgenommen wurde oder eine Szene gab es, wo Kurz und Kogler mit einem Kind im Babyelefantenkostüm sich bewegt haben und solche, um sozusagen das zu veranschaulichen. Das gab es in anderen Ländern nicht so, sondern da wurden die Distanzmarker eher also sozusagen am Boden oder sonst wo. Das gab es bei uns natürlich auch, aber es gab also nicht sozusagen dieses Symbol. Ja.
Also das Sprachverhalten hat also eine Auswirkung quasi darauf gehabt, wie die Krise erlebt wurde bis zu einem gewissen Grad oder wie?
Ja, also natürlich das, was Regierungen damals gemacht haben, hat einen unglaublich persuasiven Effekt gehabt, nicht? Ja. Weil es war zum ersten Mal so eine Pandemie. Ja, also eigentlich hat damals am Anfang ja niemand gewusst, was das bedeutet. Die Angst war riesig. Mhm. Die Bilder von Bergamo waren schrecklich. Mhm. Die sind alle ständig über unsere Bildschirme gelaufen. Und insofern, glaube ich, war die Art und Weise, wie das uns vermittelt wurde, sehr, sehr wichtig. Mhm.
Ja, es wäre spannend zu wissen, wenn wieder so eine krisenhafte Episode kommt. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt nicht demnächst sein wird. Ob da dann gelernt wird, was man dann erkennt. Es war ja das erste Mal für die meisten RegierungsmitgliederInnen auch. Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein anderes Thema aufmachen. Und zwar, also für uns als JournalistInnen und gerade bei einem Magazin wie Welt der Frauen ist es ganz selbstverständlich, dass wir gendern in unseren Texten und auch wie wir miteinander sprechen. Wir sind da halt einfach, wir haben da einen ganz offenen Fokus. Du hast als Erste in Österreich Richtlinien fürs Gendern entwickelt. Was bewirkt Gendern? Wie sind die Richtlinien angekommen und was bewirkt das deiner Meinung?
Ja, damals, also das erste Mal eben in den 80er Jahren, wurden wir gebeten, einfach die Berufsnamen, ja, auch zu gendern, ja, weil es also unterschiedliche Berufe gibt. Es gab auch natürlich Berufe, wo schon weibliche Formen vorhanden waren, zum Beispiel Lehrerinnen oder Pflegerinnen oder ähnliches, also Berufe, wo Frauen sehr stark vertreten waren. Und dann gab es Berufe, wo das überhaupt nicht passiert ist. Mhm. Und damals hat eine Sektionschefin aus dem Sozialministerium gefunden, also Frauen sollen sichtbar gemacht werden. Das war auch das Motto, eines der Mottos der Frauenbewegung damals. Also dass die Arbeit von Frauen und die Beteiligung von Frauen sichtbar gemacht werden muss. Und das finde ich ganz wichtig, das ist mir auch jetzt wichtig, insofern, dass man eben den Anteil oder die Beteiligung oder die Arbeit von Frauen sichtbar machen muss. Das ist damals auf unterschiedliche Resonanz gestoßen. Also ich kann mich erinnern, in der Presse wurde ich wahnsinnig beschimpft, Sprachpolizei und also was wir da vorhaben. Und wir haben dann auch eine empirische Untersuchung gemacht, so eine kleine mit Fragebögen. Es hat sich herausgestellt, dass Männer so zwischen 30 und 45 also ganz entschieden dagegen waren, ja, während andere das absolut akzeptabel gefunden haben. Es waren auch viele Frauen dagegen, ja, die irgendwie gefunden haben, vielleicht ist die weibliche Bezeichnung dann nicht so gut, ja, wie die männliche. Es ist auch schwierig, also zum Beispiel Beispiel Sekretärin oder Staatssekretärin könnte man zunächst einmal vielleicht verstehen als eine Schreibkraft beim Staatssekretär, ja, oder so. Also, dass sie hatten Angst, dass das nicht gleich wichtig genommen wird, ja. Aber das hat sich dann relativ doch durchgesetzt und es war ja auch nicht so eine entscheidende Änderung, dass Berufstitel und Namen auch weibliche Formen haben. Sie können auch neutral sein. Übrigens, wir haben auch damals vorgeschlagen, dass man Person oder Kraft oder sowas nimmt, ja. Lehrkraft, wo einfach das einmal nicht auf Frau und Mann irgendwie
oder Lehrende.
Oder Lehrende mit der Gerundivform. Also dass es nicht so spezifisch ist. Studierende finde ich ja auch gut, ja. Oder ich verwende ganz viel Dissertierende, weil man dann jetzt keine Doppelform verwenden muss und so.
Ja. Ich meine, ist das eigentlich ein Problem oder ein Thema, das wir Deutschen ganz speziell haben? Ich meine, die EngländerInnen haben dieses Problem ja nicht wirklich.
Also die haben es anders. Sie haben schon also in bestimmten Begriffen wie Policeman, ja, Fireman und so, Chairman, so wurde ganz stark bekämpft, dass man das so verwendet. Dann sagt man jetzt nur mehr Chair. Ja, also das ist dann eben auch wieder neutral oder Police Officer.
Oder Firefighter.
Firefighter, also da wurde auch viel verändert, auch im Schriftlichen. Es ist also nicht so sehr um die Suffixe gegangen, sondern eben da um andere Formen, ja, die man da gefunden hat. Im Französischen, in der Schweiz war das ein ganz großes Thema. Wir haben viel mit Schweizern, Schweizerinnen dazu zusammengearbeitet. Also die Sprachen, die durch Suffixformen weiblich und männlich unterscheiden, bei denen war das eigentlich auch immer ein Problem. Interessant war die Reaktion damals aus osteuropäischen Ländern, weil natürlich die slawischen Sprachen haben das auch, die irgendwie gesagt haben, das ist ihr geringstes Problem, sie haben irgendwie andere Probleme.
Ja, dieses Gaslighting wird ja bei solchen Themen
betrieben. Ja, nicht? Das, also eigentlich sozusagen, die haben wirtschaftliche Probleme und ich muss auch sagen, dass die Gleichstellung von Frauen in diesen Systemen damals stärker war. Mhm. Ja, es gab sehr viele Ärztinnen, allerdings gab es auch ein Glass Ceiling, ja, also bestimmte Positionen wurden nicht erreicht, aber es gab größere Gleichstellungen.
Ja, also so wie du schon gesagt hast, manche Menschen stört das, andere nicht. Ich glaube, auf diese Berufsbezeichnungen haben wir uns jetzt schon langsam, da haben wir uns alle dran gewöhnt und auch an diese Aussprache mit dieser kurzen Pause. Wie heißt diese Pause nochmal, wenn man sagt ÄrztInnen?
Glöcklich. Der Knacklaut.
Der Knacklaut. Ja. Es stören sich auch viele Menschen daran, dass die Jugendsprache, also es gibt ja auch dann jedes Wort, das Jugendunwort des Jahres und was weiß ich, also dass diese Jugendsprache sich so verändert. Ich finde das persönlich spannend und lustig zu beobachten. Wie geht es dir damit? Wie siehst du diese?
Also Sprachveränderungen, Sprachwandel kommen meist, man sagt das bottom-up. Ja? Bottom-up heißt eben auch aus der Jugendsprache. Und natürlich gibt es Slangs, es gibt auch bestimmte Codes in Peergroups. Gut, das sind also sozusagen identitätsformende Diskurse, die da stattfinden. Aber es gibt auch bestimmte neue Begriffe, die sich dann einbürgern. Und ich sehe jetzt das total entspannt. Mhm. Ja. Viele sagen, das ist nicht schön oder Deutsch geht unter. Ja, ein Kollege von mir hatte mal ein sehr sarkastisches Buch dazu geschrieben, geht die deutsche Sprache unter? Das war Richard Schrott, ein Germanist. Also sie geht nicht unter, ja, sie ändert sich nur. Und das war früher auch der Fall, ja, dass solche Begriffe, ich habe schon etwas Englisch gesprochen, aber auch, dass solche Begriffe natürlich auch durch die Diversität unserer Gesellschaft hereinkommen. Ich wollte nur noch zum Gendern, glaube ich, ist es wichtig, dass man sieht, dass heute die Konflikte ein bisschen anders verlaufen. Ja? Und sie sind unglaublich emotional. Also in Deutschland habe ich das beobachtet über die Schreibweise. Also ob man da jetzt Doppelpunkt oder Sternchen oder Unterstrich macht. Und da finde ich eigentlich, dass das so die Spitze des Eisbergs von der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist. Also dass man eigentlich über bestimmte Dinge streitet, die wirklich weniger wichtig sind, als, was weiß ich, die endlich den Pay Gap zu verändern oder sich über, was die Saskia schon erwähnt hat, über Femizide oder sowas, Gewalt zu unterhalten und da was zu tun. Also es ist so ein Nebenschauplatz, ja. Es ist eine symbolische Politik. Und das finde ich schade. Ja, da geht viel von unseren feministischen Werten und auch Themen verloren.
Ja, wird viel Energie einfach unnötig verschwendet an diesem Thema. Ja. Wie genderst du, wenn du schreibst?
Ich gender meistens mit Doppelpunkt oder mit Sternchen. Das ist auch an der Uni Wien total akzeptiert. Ich gender nicht mitten im Wort. Das finde ich zu kompliziert und auch für viele unverständlich. Und auch nicht dogmatisch. Also ich finde, manchmal ist eine Gerundivform gut, manchmal ist eine Doppelform gut, manchmal ist das Passiv gut, manchmal ist einfach der Plural okay. Also die zweiten Richtlinien, die wir gemacht haben, die wir geschrieben haben, heißt kreatives Formulieren. Und das finde ich wichtig, weil man soll eben kreativ damit umgehen und nicht jetzt dogmatisch so ernsthaft das umsetzen wollen, sondern ich finde überhaupt das Sprachverhalten in den Situationen, wo das geht, und das geht leider in vielen Situationen nicht, spielerischer sein könnte.
Ja, du hast es schon gesagt, Sprache hat eine natürlich stark emotionale Komponente. Saskia, Sprache ist dein Arbeitszeug, habe ich ja jetzt schon erwähnt, aber eben nicht nur. Du bist ja sicher selber auch emotional irgendwie verbunden, hast auch schon gesagt, aufgrund deiner Herkunft. Gibt es Worte oder Sätze, die du gehört oder gelesen hast, die dir irgendwie hängen geblieben sind, die du mit dir nimmst, die dich so begleiten?
Ja, also ganz viele. Also ich habe ja schon gesagt, ich liebe Sprachen. Eigentlich seitdem ich lesen kann, sammle ich auch schöne Ausdrücke und schöne Sätze, schreibe mir doch raus. Ich streiche mir immer ganz viel an. Und ich bewundere das auch einfach, wenn sich jemand treffend ausdrücken kann oder wenn jemand was besonders lustig sagen kann. Aber so ein Wort, das für mich so eine ganz zentrale Bedeutung hat, ist eigentlich Frauensolidarität oder auch das englische Sisterhood, auch wenn es jetzt für manche vielleicht so ein bisschen nach 60s, 70s klingt.
Bei mir ist ja eh okay.
Ja,
genau. Ja. Meine Jugend, ja.
Genau. Wenn ich das höre, wird mir irgendwie so warm ums Herz und ich erinnere mich halt dann so dran, dass wir es einfach nur was schaffen können, wenn wir zusammenhalten, wenn wir nicht in Konkurrenz treten und wenn wir uns nicht eben von solchen Nebensächlichkeiten wie im Sternchen oder im Doppelpunkt ablenken lassen und von so Oberflächlichkeiten spalten lassen. Ja.
Wie ist das bei dir, Ruth? Gibt es welche Teil von Sprache oder welches Wort, welcher Satz
liegt dir so? Für mich ist Verstehen sehr wichtig. Also Fragen stellen und verstehen, und es muss möglich sein, dass man Fragen stellen kann, dass das akzeptiert und respektiert wird. Und ich glaube, Fragen zu stellen ist zentral. Also wenn man nicht mehr fragen darf, ist das furchtbar. Und verstehen, dass man also den anderen, die andere versteht und versucht zu verstehen, weil hundertprozentiges Verstehen gibt es nie. Also alle Konnotationen wird man nicht mitkriegen, die ein anderer Mensch mit sich trägt. Aber dass man versucht zu verstehen, was der oder die andere vermitteln will. Und das finde ich eben so traurig, dass diese Erwartung oder dieser Wunsch oft nicht vorhanden ist. Saskia hat ja erwähnt, die Polarisierung, die besteht über bestimmte Themen, wo man eben nicht mehr verstehen will und einfach sozusagen zumacht. Ja? Und da sollten wir wirklich versuchen, es wieder aufzumachen. Es ist gerade jetzt Jürgen Habermas gestorben, dem das so wichtig war, dieser Diskurs und diese kommunikative Kompetenz, das Dialogische. Also das sollten wir ganz stark in den Vordergrund schieben.
Ja, also ich glaube, jede und jeder, der bis hierhin zugehört hat, ist uns da, glaube ich, ganz nahe und hat da auch Verständnis dafür. Ja, wir müssen jetzt schon leider zum Schluss kommen. Wir könnten, glaube ich, 3 Tage plaudern. Es ist einfach total viel, was da drin steckt, stelle ich fest. Das finde ich sehr faszinierend. Und ja, ich sag vielen Dank, liebe Saskia, und vielen Dank, liebe Ruth, dass wir heute hier zu Gast sein durften, bei dir in deiner tollen Wohnung, und einfach uns über die Sprache und was sie auch bedeutet, austauschen konnten. Ja, ich finde es einfach super spannend, immer wieder darüber nachzudenken, wie viel dranhängt, Krisen, Demokratie, auch wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Da hängt einfach ganz viel dran. Ja, und für alle, die noch mehr wissen wollen darüber, das Interview, das Saskia mit Ruth geführt hat, ist einerseits in gedruckter Form in unserer April-Mai 2026 Ausgabe nachzulesen und wie immer eben auch online auf unserer Website. Und den Link dorthin, den stellen wir gerne in die Shownotes und auch den Link zu dem Buch Baby Elefant und Hausverstand, das sie gemeinsam mit Markus Reindorf geschrieben hat. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Freude mit dieser Folge hatten. Wenn ja, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens da. Schreiben uns einen Kommentar, schreiben Sie uns ein E-Mail, kommunizieren Sie einfach mit uns, teilen Sie auch den Podcast gerne. All das hilft dabei, ihn bekannter zu machen und unsere Themen, die uns einfach am Herzen liegen, in die Welt hinauszutragen. Ich freue mich bis zur nächsten Folge in 2 Wochen und ja, wir hören uns.
Vielen Dank.
Danke.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.